Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Ausgabe von dem Podcast der Jugend des Deutschen Alpenvereins im Jugendraum. Wir sind Raoul und Ella, die beiden Moderatoren des Podcasts, und wir sprechen hier über die unterschiedlichen Bereiche, eigentlich was junge BergsportlerInnen so umtreibt, also Klimaschutz, Naturschutz, was Gemeinschaft für uns ist. Manchmal auch über die kleinen Themen in der Jugendarbeit oder die großen Themen in den Alpen, wie zum Beispiel in der letzten Folge mit unserem DRV-Präsidenten. Dieses Mal geht es eigentlich um was sehr Essentielles für uns. Ich würde sagen, heute geht es um Abenteuer, um so richtiges Abenteuer von jungen Menschen. Wir reden heute mit zwei VertreterInnen des Expert-Kaders der Frauen. Und Ella, wann hattest du eigentlich selber so dein Expeditionsmoment in der JDRV oder auch beim Bergsteigen selber, bevor wir dann später auf die große Expedition nach Grönland schauen mit den beiden?
Ja, hallo auch von mir. Schwere Frage. Kommt natürlich auch immer drauf an, was eine Expedition für einen ist. Ich glaube, meine ersten kleinen Expeditionen waren halt als Jugendgruppenmitglied oder dann auch als Jugendleiterin in die Alpen, wenn wir da irgendwie gemeinsam waren, was auch, ja, wo man sich natürlich so peu à peu entwickelt, dann macht man irgendwie Dinge, geht jedes Mal so ein bisschen weiter aus der Komfortzone raus oder macht vielleicht so den nächsten Schritt. Ich würde sagen, das war so eine Entwicklung bei mir. Also, ich meine, letztes Jahr war ich ja auf dem Alpine Camp für Mädels. Das war für mich schon irgendwie ein recht großer Schritt. Hat auch enormen Spaß gemacht und es war so nochmal aufregender für mich. Ich würde sagen, das war jetzt so das letzte Große, was so in die Richtung passiert ist. Ja, hat auf jeden Fall jedes Mal sehr Spaß gemacht und ich glaube, das kann man auch, so dieses Expeditions- oder Abenteuerfeeling kann man auf ganz vielen verschiedenen Niveaus haben.
Und ich glaube, das ist, also ich kann auch für mich selber sprechen. Ich war noch nie auf so einer richtig großen Expedition. Ich glaube, das Weiteste, was ich hatte, war vielleicht auch mal in Grönland, aber nicht in so einer Dimension, über die wir heute sprechen. Und ich persönlich hoffe, dass wir heute so ein bisschen selber uns so fühlen wie an so einem Lagerfeuer, wo wir Geschichten erzählt bekommen von den großen Abenteuern, von den Dingen, die wir quasi alle gerne mal machen würden, aber nicht die Zeit, vielleicht auch die Fähigkeiten und das Können haben. Und deshalb würde ich sagen, starten wir jetzt gleich in die neue Folge rein.
Ja, ich freue mich total aufs Gespräch. Ich hoffe auch, dass wir irgendwie so die großen und kleinen Anekdoten aus dem letzten Abenteuer des Expeditionskaders vom DAV mitbekommen. Ja, und ich würde sagen, dann können wir eigentlich auch schon unsere Gästinnen begrüßen. Dann können wir jetzt dieses Mal bei uns im Jugendraum Rosa Windelband und Amelie Kühne begrüßen. Das sind zwei Teilnehmerinnen vom letzten Expeditionskader vom DAV, der 2020 bis 2023 lief, wenn ich da richtig informiert bin. Sie nicken beide, sehr gut. Ja, und ich würde euch einfach zu Beginn mal bitten, euch unseren ZuhörerInnen vorzustellen. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und als dritte Frage noch, wenn ihr ein Bergtier wärt, welches wärt ihr?
Ja, hi, ich fange mal an. Danke für die Einladung in den Podcast.
Sehr
Ich
gerne.
bin die Rosa. Ich bin, oder ich sitze gerade in Dresden in meinem WG-Zimmer und bin in der Sächsischen Schweiz aufgewachsen, in der Kletterfamilie. Das heißt, ich klettere schon ewig. Genau. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt ausholen soll. Aber was mache ich noch nebenbei? Bin ich Trainerin. Leite eine Jugendgruppe, den Felskader Sachsen mit aufgebaut und trainiere den und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und forsche da in der Holzbiotechnologie.
Okay, das heißt, du machst noch was anderes außer Klettern und
Ich mache noch was
Bergsteigen.
anderes, ja. Aber Klettern hat den Vorzug.
Okay, und ich bin die Amelie. Ich bin in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen. Ich bin auch durch meine Eltern zum Klettern und zum Bergsteigen gekommen und habe das dann meinen Geschwistern ganz viel gemacht, bis ich dann irgendwann erstmal ins Wettkampfklettern eingestiegen bin und da dann wieder mit dem Expertkader eigentlich ausgestiegen bin. Und Und gerade wohne ich in Innsbruck und bin hier eigentlich auch am Studieren, Sport und Französisch auf Lehramt.
Cool. Und jetzt dürft ihr, glaube ich, beide noch euer Werktier sagen.
Ach, stimmt.
Sneaky, fast vergessen.
Ich bin total in der Wildnis und haben Spaß und sind einfach, kommen als unkomplizierte Tiere rüber.
Was hast du für ein Tier gesagt, Abi?
Hä?
Ich glaube, ich war eine Gans.
Ja, Klassiker.
Einfach, ja.
Wir sind einfach Klassiker. Auch cool.
Also bin ja ehrlich gesagt etwas ganz neidisch auf dich, Rosa. Ich war ja vor letzter Zeit sehr viel im Urlaub in der Sächsischen Schweiz klettern. Und ich glaube, um hier die Überleitung zu schaffen zu unserem heutigen Thema, also ich komme selber aus der Pfalz und habe da das Klettern gelernt. Und da ist natürlich Klettern in der Sächsischen Schweiz noch was ganz anderes für viele. Die denken sich, oh, Fragezeichen, was ist das? Und ich glaube, so ähnlich geht es auch vielen, wenn sie hören, Expeditionskader. Also ich glaube, Leistungsklettern verbindet man irgendwie mit Wettkampfklettern viele noch. Zumindest so, wie ich jetzt in der Jugendgruppe frage, was ist denn eigentlich das Expertkader? Vielleicht kannst du das mal gerade so umreißen, was ihr da eigentlich macht.
Ja, klar. Das ist ein Programm vom DAV zur Förderung von jungen Alpinisten und Alpinistinnen. Und es ist immer quasi ein Team aus 6 Leuten. Es gibt ein Frauenteam und ein Männerteam, jeweils 6. Und dieses Team ist dann 3 Jahre gemeinsam unterwegs und bekommt eine Ausbildung in den verschiedensten alpinen Disziplinen. Genau, und das Ziel ist am Ende, im 3. Jahr auf eine Expedition zu gehen, die man selber organisiert und plant. Und
die Mädels werden, werden eben innerhalb von einem Sichtungscamp, wird das Team so zusammengestellt. Da waren wir eine Woche zusammen unterwegs und haben da ganz viele tolle Touren zusammen gemacht und daraus entstand dann das Team.
Wie viele waren bei diesem Sichtungscamp dabei?
15, oder?
Ja,
klar. Ah, okay. Und wie seid ihr speziell jetzt dazu gekommen, euch darauf zu bewerben? Also gibt es eine Ausschreibung, gehe ich mal davon aus. Und wie seid ihr dazu gekommen, beziehungsweise was muss man vielleicht auch können im Vorfeld schon, um da angenommen zu werden?
Also bei mir war es ganz lustig, wie ich dazu gekommen bin. Ich war bei der Sichtung vor mir, war ich zufällig mit einem Freund in Chamonix unterwegs und habe dann da die Sichtung eigentlich von den Mädels schon mitbekommen, beziehungsweise wusste, dass es da stattfindet oder er hat es mir erklärt. Und da dachte ich so, boah, cool, ich will da auch irgendwie irgendwann mal, wenn es sich ergibt, wenigstens mal auf dem Sichtungscamp dabei sein. Und dann 3 Jahre später war wieder die Bewerbung und da war ich wieder mit ihm im Urlaub und da hat er mich wieder drauf angesprochen, hey, da ist die Bewerbung und ich saß da gerade auf der Terrasse und dann habe ich mir das überlegt und dachte mir so, hey, cool, coole Idee. Und habe mich dann so dazu beworben eigentlich oder bin da so drauf gekommen.
Mhm. Und eben, was muss man im Vorfeld schon können, um da angenommen zu werden? Kannst du das noch
also ich ein bisschen erklären? Persönlich eher weniger Erfahrung im Eis, würde ich sagen. Also es heißt eigentlich, man muss nicht alles können. Man muss einfach motiviert sein, Lust drauf haben, in den Bergen unterwegs zu sein, so ein Allrounder sein.
Ja, ich glaube also, so ein Grundniveau in den verschiedenen alpinen Disziplinen muss man natürlich haben. Aber ganz viel geht es um die Motivation, einfach viel in Bergen unterwegs zu sein und da Abenteuer zu erleben. Und so eine gewisse Lernbereitschaft ist, glaube ich, voll wichtig, weil es eben ein Ausbildungsprogramm ist.
Ist ja auch das Coole dran, dass man dann irgendwie viel nochmal da mitnehmen kann, oder? Und lernen und von erfahrenen Bergsteigerinnen irgendwie da was mitnehmen darf.
Ja, mega. Und Teamfähigkeit ist noch ein wichtiger Punkt. Heißt schon irgendwie, eine besondere Situation, in so einem festen Team 3 Jahre unterwegs zu sein und irgendwie intensiv. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann sollte man sich's überlegen.
Glaube ich.
Vor allem dann auf der Expedition ist man ja 4 Wochen auf engstem Raum eigentlich gemeinsam unterwegs und das muss einfach klappen. Und, muss das Team als eins zählen, ja.
Ja, gerade das. Also ihr wurdet dann ausgewählt, das seid ihr schon mal 2 von 6. Wer sind denn die anderen 4, die dann mitgekommen sind auf die 3 Jahre?
Lulu, Janina, Caro und Lea in Kurzform.
Und noch was hinzuzufügen, wir sind alle ziemlich weit verbreitet gewesen während der Katerzeit an Wohnorten. Also die Lea war damals noch in Norwegen gerade am Studieren, Lulu in der Schweiz am Arbeiten. Ja, Rosa mit Dresden, ich Stuttgart dagegen, die Caro in Kempten. Also wir waren ziemlich stark verteilt. Ah, und die Janina in Nürnberg. Das war immer ganz interessant, dann Termine zu finden für die Lehrgänge.
Ja, könnt ihr uns mal noch so wir kommen gleich zur Expedition, aber so zum Einblick in diese Kaderzeit, könnt ihr uns da noch mal kurz mitnehmen? Wie läuft denn das? Also ihr habt jetzt schon irgendwie öfter gesagt Lehrgänge, aber wie sieht sowas aus? Wie oft ist es? Was habt ihr im Vorfeld irgendwie schon gemacht, um euch dann auf das große Abenteuer vorzubereiten? Rosa, kannst du uns mal da mitnehmen?
Genau, also es waren regelmäßige Trainingslehrgänge, zu denen wir uns getroffen haben, so alle paar Wochen. Manchmal größerer Abstand, manchmal wirklich nach 4 Wochen gleich der nächste Lehrgang. Und dann haben wir uns meistens eine Woche getroffen und haben immer eine alpine Disziplin als Thema gehabt. Und teilweise waren dann noch irgendwie Gäste dabei, Experten, die uns was beigebracht haben. Manchmal waren wir einfach mit der Dörte unterwegs, um selber klettern zu gehen und so Erfahrung zu sammeln.
Dörte ist eure Trainerin, oder?
Dörte war unsere Trainerin, genau. Stimmt, die haben wir vorhin vergessen zu erwähnen. Und dann waren wir halt, wir waren Eisklettern zweimal, einmal in Dolomiten, einmal in Konya. Wir haben einen Big Wall-Lehrgang im Val di Mello gemacht. Alpinklettern waren wir in Dolomiten. Bergklettern haben wir Lehrgang gehabt. Erste Hilfe. Skitouren waren wir mal. Genau, Rissklettern, Chamonix und Katarese. Also voll das breite Spektrum und
super volles Allround-Programm.
Und als dann klar war, wo wir hinfahren auf Expedition, haben wir natürlich im letzten Jahr ein bisschen vertieft, sagen, was wir da brauchen. Also Granitklettern war das bei uns und Rissklettern.
Wie sieht das dann aus? Also quasi zuletzt dann auf Expedition nach Grönland hat das dann, weiß ich nicht, das DAV-Präsidium ausgesucht, wo ihr eure Expedition hinmachen sollt? Oder wie entscheidet sich das dann am Ende? Vielleicht kannst du es erzählen, Amelie.
Wir haben eigentlich schon ziemlich früh damit angefangen, selber uns Ziele auszusuchen, Orte, wo wir gerne hingehen wollten, die uns interessiert haben. Und also die ganze Expedition, Abschlussexpedition, haben wir eigentlich selber entschieden, wo wir dahin wollen. Und ja, wir haben also den Ort ausgesucht. Das war ein ziemlich großes Thema. Es gab natürlich voll viele verschiedene Meinungen, was man lieber will, ob man lieber in die Höhe will, ob man lieber Alpin mehr machen will oder eben mehr Big Wall machen möchte. Und wir sind dann auf den Entschluss gekommen oder wir haben uns entschieden, am Schluss nach Grönland zu fahren, zum Big Wall klettern.
Warum?
Es war eigentlich voll gut zum Plan. Also wir haben irgendwann angefangen, Karten im Internet rauszusuchen und zu schauen, welche Orte uns in Grönland gefallen. Und es hat sich einfach voll gut angehört, in Fjorde reinzufahren mit einem Boot und da ausgesetzt zu werden und dann einfach vollkommen allein irgendwelche Erstbegehungen in wilden Wänden zu machen. Das hat sich einfach für uns alle voll gut angehört.
Am Anfang haben wir uns irgendwie 6 Ziele, weil wir zu 6 waren, 6 Ziele überlegt, einfach was uns eingefallen ist und dann hat jeder ein Ziel recherchiert und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass am Ende Pakistan oder Grönland so in der engeren Wahl waren. Und dann haben wir das beides halt gegeneinander abgewogen. Und es waren schon 2 komplett verschiedene Ziele. Also Pakistan wären halt voll hohe Berge gewesen. Und man hätte das über eine Agentur machen müssen. Also es wären Träger und Köche dabei gewesen und Köchinnen und Trägerinnen. Und in Grönland war es halt was ganz anderes. Irgendwie diese Erfahrung, voll allein auf sich gestellt zu sein, irgendwie mal 3 Wochen in der Wildnis. Ja, das hat zumindest die Mehrzahl am Ende überzeugt.
Also wenn ich jetzt an Grönland denke, denke ich an so einen Riesenblock weiß in der Mitte und dann so ein bisschen Land rechts und links oder im Westen und im Osten. Vielleicht, also Wahrscheinlich war der jetzt nicht am Inlandeis klettern, sondern quasi da in den Fjorden. Aber wie wählt man dann aus? Ist das da jetzt irgendwie, weil nicht, werft man da so irgendwas auf so eine Wand und dann kommt es raus? Also quasi, wie kommt die Entscheidung und wie sieht die Wand aus? Ich glaube, viele können sich das gar nicht vorstellen, weil sie noch nie in Grönland waren. Also vielleicht einer, der es mal kurz verortet, auch wo ihr da wart auf dieser großen weißen Karte.
Also prinzipiell ist der Westen Grönlands deutlich mehr erschlossen. Also da gibt es auch viel mehr Zivilisation und deswegen leichter erreichbar. Deswegen gab es da schon mehr Expeditionen. Und das hat uns natürlich gerade gereizt, sich den Osten mal anzugucken. Außerdem, das haben wir jetzt bei der letzten Frage ganz ausgelassen, das Thema der Anreise. Wir haben uns auch für Grönland entschieden, weil es diese kleine Hoffnung gab, dass man da vielleicht nachhaltiger anreisen kann als nach Pakistan. Und genau, wir haben uns irgendwie das große Ziel gesetzt, dass wir vielleicht segeln könnten. Und dann war der Osten Grönlands irgendwie ja, naheliegend. Dann kann man von Island rüber segeln und es ist nicht allzu weit.
Und, hat aber ja, letztendlich dann nicht geklappt.
Hat das am mit dem Segeln leider nicht geklappt. Genau. Aber deswegen haben wir uns schon mal für Ostgrönland entschieden. Und weil es einfach viel Felspotenzial gibt und noch nicht viel erschlossen ist.
Wie läuft denn das jetzt so? Also ich finde es schon irgendwie in den Alpen manchmal irgendwie schwierig, ein so gutes Material zu bekommen, wie dann irgendwie die Verhältnisse gerade vor Ort aussehen und man ist irgendwie ewig auf der Suche nach Tourenberichten, die aktuell sind und so. Das stelle ich mir jetzt in so einem Fjord in Grönland, wo allgemein wenige Menschen hinkommen, noch sehr, sehr viel schwieriger vor. Wie läuft es dann so im Vorfeld? Kriegt man da überhaupt irgendwie Material über die Verhältnisse oder über wie die Wand aussieht oder fährt man einfach hin und guckt sich es vor Ort an? Amelie, kannst du uns da mal mitnehmen in eure Planung?
Also es war natürlich ganz viel Vorausplanung schon bevor wir in Grönland dann letztendlich waren, notwendig, dass wir mal verstehen, was für Expeditionen dort schon hingeführt haben, wie bei denen die Conditions waren, ob es da eisig war oder eher gut zum Klettern und wie da auch die verschiedenen Wetterlagen waren die Jahre davor. Und wir hatten uns ja tatsächlich auch ein anderes Expeditionsziel ausgesucht, wie dort, wo wir dann letztendlich hingegangen sind, weil es noch zu viel Eis auf dem Meer gab. Und dann sind wir gar nicht an unser eigentliches Expeditionsziel gekommen. Und dann in Grönland hatten wir so eine Anlaufstelle, das war der Robert, oder?
Robert Peroni.
Genau, und der hat uns natürlich auch mit der Zielsuche dann nochmal geholfen. Wir mussten ja nochmal alles umschmeißen dort und er hat uns dann wiederum Tipps gegeben. Und an dem Ort, wo wir dann letztendlich hingekommen sind, dem Foxjaw, da haben schon mehrere Expeditionen hingeführt. Und zum Beispiel da gab es dann unten unter den Türmen, wo wir geklettert sind, gab es einen riesigen Block und da stand eine Kiste mit allen Topos drin. Und dann konnten wir dorthin und uns die Topos anschauen, schauen, was schon gemacht wurde, was noch nicht gemacht wurde. Und so haben wir das Ganze eigentlich organisiert bekommen.
Aber das sieht man ja dann erst, wenn man vor Ort ist, oder? Also diese Topos hattet ihr im Vorfeld noch nicht.
Ja, also man hat ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Ja, aber auch das ist ja das Tolle an der Expedition eigentlich. Man weiß gar nicht, was auf einen zukommt.
Genau, und wir haben es ja live erlebt. Man kann sich noch so gut vorbereiten, aber dann ist man vor Ort und sieht, okay, wir kommen gar nicht dahin, wo wir jetzt eigentlich hin wollten und haben quasi wieder angefangen, nochmal neue Berichte zu lesen und zu überlegen, wo kommen wir jetzt stattdessen hin?
Ach, die Umplanung habt ihr erst vor Ort dann gemacht?
Genau, ja.
Ach, krass.
Wir sind also hingereist und wir hatten so ein paar neue Ziele im Kopf, aber wussten noch nicht, wo wir letztendlich wirklich hinfahren.
Okay.
Und vorher mussten wir auch schon mal umplanen, ein paar Wochen vorher, als dann klar war, dass wir nicht segeln, weil wir wären in einen ganz anderen Fjord gesegelt. Und weil wir dann am Ende geflogen sind, haben wir wieder alles umgeplant. Und dann eben.
Woran lag es denn, dass ihr am Ende nicht gesegelt seid? Also, wenn das so lange geplant war noch?
Kritisches Thema. nee, es ist einfach richtig schwierig, mit so einer großen Gruppe ein Segelboot zu finden. Also wir waren halt zu acht und hatten richtig viel Gepäck. Und da fliegen ganz viele Boote schon mal raus, weil die einfach zu klein sind. Und die Zeit war noch ein Problem, weil nicht alle von uns monatelang Zeit hatten. Und man braucht halt relativ lang mit dem Segeln. Und es ist auch einfach relativ unsicher mit den Bedingungen. Weil am Ende war es jetzt gut, dass wir nicht gesegelt sind, weil so viel Eis in diesem Jahr in den Fjorden war, dass man gar nicht reingekommen wäre.
Okay.
Genau, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Jo, aber Amelie und ich sind sehr motiviert, das nochmal umzusetzen, diesen Segelplan. Weil es geht auf jeden Fall. Wir haben jetzt voll gute Kontakte. Also wir sind echt gut vernetzt in der Segelszene. Die ist da gar nicht so groß, die Leute, die in der Gegend segeln. Und es gibt ja auch Expeditionen, die gezeigt haben, dass es gut funktioniert, dass man da wirklich abgrenzen kann.
Ja, mit ein bisschen mehr Zeit, dann ist es wahrscheinlich auch einfach besser umsetzbar. Ja, jetzt haben wir recht viel über die Vorbereitung und so schon gesprochen. Kommen wir mal zum Eingemachten. Wie war es, vor einer Wand zu stehen, zu wissen, okay, die Linie hat noch nie irgendjemand beklettert. Wir versuchen jetzt da irgendwie einen Weg durchzufinden. Was ist das für ein Gefühl? Oder ja, mit was geht man da rein?
Ja, bis es dazu kam, würde ich sagen, waren natürlich auch noch ganz viele andere Touren im Voraus mussten wir noch machen oder haben wir noch gemacht und da schon viel einstecken eigentlich. Wir haben die Erstbegehung eigentlich erst in den letzten paar Tagen angefangen, weil das Wetter am Anfang noch gar nicht so gut war. Die Bedingungen waren gar nicht so gut, wie wir sie erwartet haben. Also der Fels an sich war ziemlich sandig. Man konnte schlecht absichern, weil die Risse irgendwie so schnell zugegangen sind. Und das war sehr, sehr blattig. Und da mussten wir uns eigentlich erstmal an alles gewöhnen. Und wir hatten dann auch viele Touren, wo wir abbrechen mussten. Und bevor wir dann die Erstbegehung eigentlich angefangen haben, mussten wir eigentlich viel schon einstecken, würde ich sagen.
Ach, krass. Die ganze Anreiselogistik war ja auch noch irgendwie dazwischen. Klang jetzt so, wie wir waren in Grönland und dann ging es mit der Erstbegehung los. Aber wir sind dann erstmal, haben noch eingekauft und das ganze Essen hin und her gepackt, sind dann mit dem Motorboot in den Fjord gefahren und mussten im Fjord unser ganzes Gepäck nochmal 10 Kilometer reintragen. Dann schlechtes Wetter abwarten, dann uns noch einklettern und an den Fels gewöhnen und dann ging es irgendwann mit der Erstbegehung los.
Okay, also auch vor Ort nochmal irgendwie viel Eingewöhnungszeit, viel Vorbereitung. Ach stimmt, Schießtraining oder so habt ihr auch noch gemacht, haben wir mal drüber geredet, oder? Wie lief das ab?
Naja,
weil wenn man so ganz alleine da in der Wildnis ist, dann muss man auch ein bisschen gewappnet sein, oder?
Ja, also wir haben Schießtraining gemacht, aber das war eher ein Witz. Also wir hatten am Ende 6 Schuss für 8 Leute zum Schießen. Und das Gewehr hat Es hat auch erst das dritte Gewehr funktioniert, die anderen waren kaputt. Es war nicht so vertrauenserweckend.
Ruhig.
Wir waren am Ende froh, dass wir es nicht gebraucht haben.
Ja, kein Eisbär gesehen.
Ja, irgendwo schade, aber irgendwo auch ziemlich gut für euch.
Ja, so bei der Abreise von weit weg vielleicht nochmal einen sehen, das wäre schön gewesen.
Okay.
Da haben wir ganz viele Wale gesehen. Das war auch echt beeindruckend.
Cool. Ja, okay, das heißt aber eben viel Eingewöhnungszeit, viel auch irgendwie einfach warten, dass das Wetter besser wurde, oder? Ja, und dann seid ihr quasi an euer großes Projekt erst so im hinteren Drittel bis Viertel rangegangen.
Ja.
Und wie habt ihr euch da dann organisiert? Also wie läuft sowas, wenn man eben so eine neue Linie durch eine Wand finden möchte?
Ja, da war wieder ganz viel Organisation im Voraus. Ein ganz großes Ding. Also wir mussten die Topos abchecken, wo wir überhaupt eine Chance haben, irgendwie nochmal eine neue Tour da einzurichten. Wir haben viel mit dem Fernglas davor uns die Wand angeschaut, sind hingegangen, haben da auch wieder geschaut und letztendlich sind wir dann irgendwann in die Wand eingestiegen. Also man fängt ja dann an irgendeiner Stelle an und wenn man so ein bisschen die Tour in der Wand gesichtet hat sozusagen. Also man versucht schon von unten die Tour zu visualisieren.
Die Linie.
Aber ob das dann klappt, genau die Linie. Aber ob das dann klappt, das muss man natürlich dann selber rausfinden. Und letztendlich sind wir dann hingegangen an die Wand und sind einfach mal eingestiegen. Am Anfang war es wirklich noch so, dass wir nicht wussten, ob das funktionieren wird, aber mit jeder Länge und mit jedem Schritt eigentlich, mit dem wir dem Ziel eigentlich näher gekommen sind, wurden wir optimistischer, dass es auch klappen wird, wirklich.
Es bleibt halt bis zuletzt diese Spannung, ob vielleicht noch eine Passage kommt, die nicht kletterbar ist. Dass man einfach nicht, bis man oben ist, nicht weiß, ob man oben ankommt. Ja. Und das macht halt das Erstbeginn aus. Dass es irgendwie so ein großes Abenteuer ist und auch einfach enden kann plötzlich.
Mhm. Und ihr habt euch dann eben so vor Ort ein bisschen aufgeteilt und dann seid ihr unterschiedlich mal die Routen vorgestiegen und wart quasi immer auch nicht alle in der Wand, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wie läuft es da?
Genau, wir haben einen ziemlich coolen Teammodus gefunden, sodass immer ein Kletterteam in der Wand war. Das waren so meistens 3 Leute, manchmal 4. Und die anderen waren im Basecamp und haben versucht, sich möglichst schnell zu erholen. Oder sind nochmal vor zum Fjord gelaufen, um noch Material oder Essen zu holen, weil wir da immer noch Zeug deponiert hatten. Das heißt, es gab eigentlich immer was zu tun. Und das Team in der Wand war dann immer 1 oder 2 Tage, je nachdem. Wir hatten Potterledges dabei, sodass man auch in der Wand schlafen konnte. Und dann haben wir quasi alle Seillängen, die wir schon erschlossen hatten, fixiert mit Fixseilen. Und dann konnte man einfach daran abseilen, unten im Basecamp kurz Lagebesprechung machen, Übergabe, wie weit sind wir gekommen. Und dann ist das nächste Team losmarschiert und einen Tag weiter geklettert. Und das war cool, weil wir dadurch irgendwie alle zusammen an dem einen Projekt gearbeitet haben. Und wirklich alle 8, die dabei waren, waren beteiligt und haben da voll beigetragen.
Ja, ist nochmal so den Team-Spirit, den ihr am Anfang meintet, irgendwie von der Leute zu spüren, dass es einfach laufen muss. Gerade wenn man dann auch am Ende nicht mehr so viel Zeit hat, oder dann muss es halt einfach irgendwie gut funktionieren zusammen.
Ja.
Was nimmt man denn alles so für Material mit da rein? Also ich meine, ich kenne so die Materialschlacht aus dem bisschen Alpinklettern, was ich bisher so gemacht habe, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch einiges mehr ist für so ein Projekt.
Ja, wir hatten tatsächlich sauschwere Gurte. Wir hatten ja alles dabei. Also wir hatten tatsächlich auch eine Bohrmaschine und Haken dabei. Wir hatten Schlaghaken dabei. Päcker haben wir ganz viele benutzt. Das sind diese schnabelähnlichen Metallteile, die man...
Ja, wollte ich gerade fragen. Ich kenne die
so
gar nicht.
Ganz dünne Schlitze kann man die reinschlagen.
Ah. Quasi wie ein Schlaghaken, nur nochmal dünner und so weiches Metall, dass man es nur so 2-mal draufhauen muss und dann hält es in so Mini-Ritzen.
Hält es wie so eine Nase, die dann auf einem Felsvorsprung hält, in einem kleinen Riss hält.
Eigentlich. Und da kann man sich dann dranhängen?
Ja.
ja, genau. Also zum Reinsetzen braucht es ja gar nicht so viel. Mhm. Reinstürzen ist dann was anderes.
Sonst hatten wir Cams dabei, ganz normale Klemmkeile, also wirklich alles. Und zusätzlich dazu, wir haben teilweise auch in der Wand geschlafen mit Porterledges, deshalb hatten wir Porterledges dabei, wir hatten Schlafsäcke dabei, Essen, Trinken. Also es war echt eine sauschwere Arbeit, die wir da noch zusätzlich zum Klettern machen mussten.
Deswegen war es gut, dass wir so viele waren. Also man konnte sich echt immer gut aufteilen und supporten. Ja. Eine musste halt klettern, eine sichern und die anderen konnten den Heuberg hochziehen oder filmen oder essen oder anfeuern.
In unserer ersten Folge vom Podcast ging es ja um Sturzangst. Und mir kam das gerade so ein bisschen in den Sinn, als ihr da erzählt habt, okay, stürzen da rein ist dann nochmal was anderes. Hattet ihr so Momente in der Wand, wo ihr euch dann doch auch gedacht habt, so, warum zur Hölle tue ich mir das eigentlich gerade an? Oder hey, ich finde es gerade mega creepy hier? Oder seid ihr das inzwischen so gewohnt, dass es kein Problem mehr ist?
Na, man hat auf jeden Fall auch trotzdem noch einen großen Respekt vor dem Ganzen. Ich finde es immer ganz cool. Also wenn ich sowas bekomme, dann sage ich das den anderen oder schreie so runter, oh ja, jetzt wird's scary oder so. Aber man macht halt immer weiter, weil es so cool ist irgendwie und man so im Flow ist, dass es eigentlich, dass man es irgendwie wegstecken kann. Und wenn die anderen dann noch anfeuern anfangen und einen das so voll unterstützen, man weiß, die sind voll bei einem, dann kann man das voll oft überspielen einfach.
Ja, ich glaube, dieser Support ist halt echt richtig wertvoll. Und es ist aber auch das Gute, dass wir halt uns einfach abwechseln konnten. Also sobald man irgendwie völlig entnervt war und einfach mental durch, konnte man halt runterkommen und dann war die nächste dran. genau, wir hatten jetzt nicht den Anspruch, dass immer eine Person die ganze Seillänge gleich machen muss, sondern halt so weit, wie sie lustig war und dann war jemand anderes wieder dran.
Also auch da so, Team fängt vieles auf.
Genau, wegen diesem Stürzen nochmal. Beim Erstbegehen versucht man ja erstmal irgendwie hochzukommen und zu schauen, ob das vielleicht freikletterbar möglich ist. Aber man hat noch nicht den Anspruch, direkt alles freizuklettern. Das heißt, man belastet auch wirklich einfach die Zwischensicherungen. Man legt irgendwie ein Kamm oder schlägt einen Haken oder einen Pecker und dann kann man sich da reinsetzen und erstmal schauen, und wie es weitergeht. Mhm. Und erst dann im Nachhinein war unser Anspruch, das freizuklettern, die ganze Route.
Ja. Ja, das heißt auch quasi, man hat zwischendurch immer die Sicherung, bis zum letzten Haken bin ich eh safe und dann kann ich gucken. So.
Ja.
Okay. Ja, nach wie vielen Tagen wart ihr denn dann letztendlich oben? Also ihr habt es ja dann geschafft, es war kletterbar. Und ja, also könnt ihr euch uns mal mitnehmen, wie lief das ab? So, die ersten stehen dann oben, wie lange hat es gedauert? Was war es für ein Gefühl?
Also an Tag 5 waren wir oben.
Schon?
Ja.
Ist ja schon ziemlich schnell dann.
Wir hatten auch nur noch eine Woche Zeit. Also. Und das war auf jeden Fall ein mega cooles Gefühl. Also an dem Tag waren wir gerade zu dritt in der Wand und die letzte Seillänge war leicht und dann war klar, boah, wir kommen jetzt hier am 5. Tag am Nachmittag und haben es wirklich irgendwie geschafft, diese Route fertig zu kriegen. Und auch noch wirklich alle gemacht haben. Das war ein mega schönes Gefühl. Richtig erleichternd.
Geil.
Das Allerschönste war eigentlich, dass wir waren oben und die anderen haben mit dem Fernglas gesehen, dass wir oben sind und haben unten getanzt und wir haben oben getanzt vor Freude. Das war einfach so dieses Team-Erlebnis, die Freude, einfach da oben zu stehen und was Gemeinsames geschaffen zu haben.
Richtig geil. Und die anderen unten, die haben es ja dann aber am Ende auch noch gemacht, oder? Also es sind alle ja alles durchgeklettert.
Also bei uns war es dann so, wir hatten nur noch 2 Tage gutes Wetter vorhergesagt. Und unser Anspruch nach diesem Erstbegehung war eigentlich, hey, wir wollen die Route eigentlich auch noch frei begehen. Und frei begehen heißt, wir wollen uns nicht in irgendwelche Haken reinsetzen, während wir die Linie klettern. Wir wollen ohne zu fallen die einzelnen Seillängen davon machen. Und uns war klar, also die Rosa, Caro und ich, wir sind abgeseilt und die anderen sind dabei schon hochgelaufen und wollten dann über die nächsten 2 Tage einen Team-Free-Ascent machen. Das heißt, sie sind eingestiegen und wir wollten, dass im Team jede einzelne Seillänge freigeklettert wird. Das war dann das, was die anderen dann noch gemacht haben. Wir konnten dann natürlich nicht mit, weil die sind eigentlich eingestiegen, als wir runtergekommen sind.
Und wir waren ja auch so platt, dass wir eh erstmal einen Ruhetag brauchten.
Mhm. Aber das heißt eben, am Ende waren alle oben und das ganze Team hat es geschafft.
Genau.
Sehr cool. Ja, wir sind schon eine Weile am Reden. Aber mich würde mal noch interessieren von der Zeit jetzt. Was war so euer persönliches Highlight?
Tja, mir fallen jetzt gerade so viele coole Momente ein. Aber auf jeden Fall war dieser Moment, den ich gerade beschrieben habe, wie wir da auf dem Gipfel ankamen und klar war, wir haben es geschafft.
Der war schon das Gipfelerlebnis.
Das Highlight, der Highlight-Moment, würde ich sagen. Und der beste Tag insgesamt in Grönland war, glaube ich, der allerletzte Klettertag. Das war eben, als die anderen die Erstbegehung freigeklettert sind und zu 5 in der Wand waren. Und es war klar, es gibt nur noch einen Tag schönes Wetter. Und irgendwie konnten Amir und ich nicht stillsitzen und dachten, boah, wir müssen auch diesen Tag jetzt noch nutzen. Und es gab so einen Gipfel noch in dieser Felsformation, auf die wir immer geschaut haben, der mega imposant war und wo ich die ganze Zeit dachte, boah, da würde ich gerne hoch. Und dann haben wir irgendwie eigentlich nur ganz kurz drüber geredet und festgestellt, okay, wir haben beide übelst Bock, das einfach noch zu probieren. Das hat richtig gut gewibt und ja, dann haben wir es einfach, sind wir es quasi angegangen an dem letzten schönen Wettertag. Und dieser ganze Tag lief einfach super. Wir hatten übelst viel Spaß und es ging echt gut voran. Und am Ende sind wir am Abend auf diesem Gipfel angekommen, nach einer voll langen Kletteraktion. Und haben kurz vorher die Nachricht von den anderen 5 bekommen, dass sie es geschafft haben, die Route freizuklettern. Was ja auch nicht klar war. Boah, und diese Info noch dazu. Dann haben wir da oben getanzt und es war einfach wirklich, ich hätte gerade nicht besser sein können.
Also ich schließe mich da der Rosa an. Das war einfach ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment. Vor allem, weil es halt so unwahrscheinlich war, dass das da noch am letzten Tag klappt. Wir sind ja am Vortag erst zurückgekommen, sind dann gleich am nächsten Morgen um 4 Uhr los und hatten eigentlich gar keine Infos über die Tour. Wir haben gesagt, hey, wir steigen ein und schauen, wie es läuft. Und dann lief es halt wirklich und wir haben uns nicht viel verklettert, wir sind einfach nur den Rissen hinterher und es war so cool, weil es so geflowt hat und so eine gute Stimmung war. Und dann waren wir oben und dann die Nachricht von den anderen, das war einfach unglaublich.
Und das mit dieser Spannungskurve vorher, weil wir kamen ja, irgendwie geregnet, dann haben wir versucht uns einzuklettern und haben uns alle total gegruselt und sind mehrmals umgedreht. Und dann irgendwie in den letzten Tagen hat diese Erstbegehung geklappt, dann hat das Freiklettern geklappt und dann waren wir auch noch auf dem Gipfel. Wow, ja.
Da ging es echt richtig steil am Ende nochmal.
Ja.
Wie habt ihr denn die Route am Ende genannt, eure eigene?
Los, Ami, sag's. Okay, wir haben sie Disco Fox genannt, weil das
weil?
Ganze... Ja, genau, die Frage. Genau, dieser Felsriegel heißt Foxjaw. Deswegen lag Fox nah. Außerdem hat uns immer so ein kleiner süßer Fuchs besucht, der ganz niedlich war, aber immer unser Essen klauen wollte.
Also so ganz süß fand ich den nicht mehr, nachdem er an dem Essen die ganzen Nächte immer rumgefuttert hat.
Sogar aus dem Vorzelt geklaut hat.
Also oh, ganz schön frech.
Was ja, gar nicht so lustig ist, wenn man nicht nachkaufen kann, sondern die Vorräte hat, die man hat.
Genau. Ja, und ihr habt nicht mehr, er hat wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja. Und wir haben lustigerweise erstaunlich viel getanzt in der Zeit. Das war irgendwie nicht so abgesprochen, aber es hat sich so ergeben, dass mehrere Seilschaften auf dem Gipfel einfach Musik angemacht haben und getanzt haben. Und dann haben wir uns das irgendwann erzählt, hier, wir haben da oben getanzt. Und die andere Seilschaft meinte, wir auch. Und dann hat alles voll das Ding von der Expedition. Und deswegen passte Disco Fox als Name ganz gut.
Mhm. Das heißt, man kann jetzt die Route googeln und findet dann auch Infos dazu.
Weiß ich gar nicht, ob man da schon was findet, aber prinzipiell ist Topo...
Mal weiß ich schon.
Lulu hat ein tolles Topo gemalt und das soll online irgendwo erscheinen.
Mhm. Das heißt, theoretisch kann die Route jetzt auch nachgeklettert werden, so wie ihr sie vorgestiegen seid.
Yes. Ja, unbedingt. Wir würden uns sehr freuen, wenn es jemand wiederholt und uns dann Feedback gibt.
Also an alle, die motiviert sind da draußen, wiederholen und mit Segelboot anreisen.
Genau. Yes. Das wäre die
Traumfahrtchen.
Mich hat vorgestern jemand angeschrieben, die wollen auch in Foxtrot dieses Jahr und er wollte Infos. Ich kann ja mal fragen, wie sie anreisen. Und ich kann nicht mehr dann die unsere Route, das wäre cool.
Cool, ja. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie wir weitermachen, weil wir schon ein bisschen im Reden sind. Aber ich würde einfach sagen, wir gehen über zu unserem Abschluss. Und zwar haben wir seit der letzten Folge ja die kleine Tradition, dass alle unsere Gäste sich in unser Gipfelbuch eintragen dürfen. Deshalb auch an euch die Frage, habt ihr eine Idee, irgendwas, was ihr uns da lassen wollt?
Ja, tatsächlich ist mir das jetzt im Gespräch wieder eingefallen. Es gibt irgendwie so das eine Ding, was Ami und mich verbunden hat bei dieser letzten übelst coolen Tour. Da haben wir es irgendwie mehrmals gesagt und das war... Take it easy. Und ich finde, das passt voll gut für das Gipfelbuch. Mit der Ergänzung, wenn es mal nicht so läuft, nehmt es gelassen. Es kommen schon wieder Zeiten, wo es besser läuft. Und wenn es gut läuft und euch gerade was motiviert, dann lebt es voll aus und begeistert andere damit.
Was ja perfekt passt auf eure Expeditionszeit. Am Anfang lief es nicht so und am Ende kamen die guten Zeiten.
Yes.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Ich fand es mega spannend, von eurer Expedition zu hören. Und wenn euch da draußen das auch begeistert hat, beziehungsweise ihr eigene Geschichten habt, dann schreibt uns die voll gerne auch an unsere Podcast-Mail. podcast.jdrv@alpenverein.de ist die Adresse, glaube ich. Doch, eigentlich bin ich mir relativ sicher. Ja, wir sind auch voll gespannt, von euren Geschichten zu hören. Vielen Dank an euch beide nochmal und ich will sagen, wir sehen uns in den Innsbrucker Alpen oder vielleicht auch mal in der Sächsischen Schweiz.
Ja, sehr gern. Danke für
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Tschüss. So, ja, das war unser Gespräch mit Rosa und Amelie. Und vielleicht habt ihr zwischendurch gemerkt, dass irgendwie eine Person keine Fragen mehr stellt und die andere Person alle Fragen stellt. Raoul ist zwischendurch einen Kaffee trinken gegangen, oder?
Ey, das ist jetzt aber eine freche Unterstellung. Nee, also das Gespräch fand digital statt und der Ton war bei mir leider nicht mehr so gut, dass ich quasi dem Gespräch gut folgen konnte. Und dann haben wir uns entschieden, dass Ella quasi das Gespräch zu Ende führt. Aber dann habe ich noch was nachzuhören in der neuen Folge vom Podcast. Aber vielleicht als die Person, die alles mitbekommen hat, was ist so das Gefühl, mit dem du jetzt aus der Folge rausgehst?
Also ich glaube, ich fühle mich vor allem sehr inspiriert. Also ich fand es total schön, wie die beiden da von ihrem großen Abenteuer erzählt haben. Und es ist einfach, finde ich, immer was Besonderes. Und ich finde, dieses Gefühl muss man nicht nur irgendwie weit weg in Grönland haben, sondern habe ich oft auch schon in den Alpen. Also ich glaube, da kann ich schon auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, wie es einem geht, wenn man von sowas kommt, dass man einfach total, ja, inspiriert ist, glücklich, irgendwie was Besonderes, so weit weg von Zivilisation zu sein, und macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Und ja, wenn ihr jetzt total angefixt seid von der Geschichte von Rosa und Amelie und dem ganzen Team des Expat-Kaders, dann kann man vielleicht auch noch sagen, es gibt eine kleine ZDF-Reportagenserie. Ich glaube, es sind 4 Folgen insgesamt, bei denen die Frauen begleitet werden auf ihrem Weg nach Grönland und auch in Grönland. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Es sind sehr, sehr schöne Bilder. Genau, kann man sich auf jeden Fall auch sehr gut mal abends reinziehen. Ja, und ansonsten hören wir uns alle wieder nächsten Monat mit einem neuen Thema bei uns im Jugendraum.